Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jochen Fischer im Studio einen schönen guten Abend. In deutschen Städten, da gingen Tausende gegen Rassismus und für mehr soziale Gerechtigkeit auf die Straße. Und der Begriff Rasse, so wie er im Grundgesetz steht, ist zum Gegenstand von Diskussionen geworden. Der französische Präsident Macron will mit vielen Milliarden gegen die Folgen der Corona-Pandemie ankämpfen. Und am Dienstag, da soll die deutsche Corona-Warn-App veröffentlicht werden. Mehrere tausend Menschen zu einer politischen Demonstration an einem Ort, das ist in unserer Demokratie eigentlich normal. Doch in Zeiten von Corona ist alles etwas anders. Aber mit der nötigen Fantasie und Disziplin ist auch politischer Protest möglich. In Berlin und auch anderswo gingen heute Menschen auf die Straße gegen Rassismus und gegen soziale Ungerechtigkeit. Die Demonstranten hatten offenbar unterschiedliche Motive, auf die Straße zu gehen. Von der Polizei jedenfalls kam großes Lob. Alle hätten sich vorbildlich verhalten. Unser Korrespondent Sebastian Engelbrecht berichtet über Aktionen in Berlin.
Machen wir uns gemeinsam auf den Weg in eine antirassistische, soziale und klimagerechte Gesellschaft.
Selbst am Brandenburger Tor nimmt kein prominenter Redner das Mikrofon in die Hand. Entlang der Menschenkette in Berlin, von Mitte bis nach Neukölln, stehen Lautsprecher, aus denen programmatische Reden tönen. Zum Beispiel die von Sabine Mohammed, Doktorandin an der Universität Heidelberg.
Wer George Floyd sagt, muss auch Uri Jalloh, Christi Schwundek, Mercedes Kerpas, Sedat Gürbüz, Fatih Sarajoglu, Ferhat Unvar, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovic, Said Nazar Hasmi, Kaloyan Velko, Willi Viral Paun, Walter Lübcke, den Opfern der NSU in Hanau und des Mittelmeeres gedenken.
Die Demonstranten, die meisten mit Masken über Mund und Nase, hören zu. Sie halten rote, grüne, blaue und orangefarbene Plastikbänder in den Händen, die sie miteinander verbinden und den Abstand wahren lassen. Sie wollen ein Band der Solidarität bilden. Ein Berliner Polizeisprecher sagt, es laufe super, die Hygienevorschriften würden eingehalten. Nicht so klar ist das Thema der Demonstration, die zugleich auch in Hamburg, Leipzig, Erfurt, Münster, Chemnitz, Plauen, Freiburg und Passau stattfindet. Die 67-jährige L ist aus Potsdam nach Berlin gekommen. Sie stammt aus Costa Rica und hat persönlich Erfahrungen mit Rassismus in Deutschland gemacht. Gerade hat sie einer Gruppe von Polizisten neben einem Streifenwagen für ihren Einsatz gedankt. Die Lage in Deutschland sei eine andere als in den USA, sagt sie. Aber
was ich glaube, dass die Deutschen haben vergessen, ist, dass die waren auch Flüchtlinge in eigenem Land. Das ist alles, was ich sagen will zu diesem Thema.
Elle meint, die Ostdeutschen, die 1989 über Ungarn in den Westen flohen, und die Millionen Deutschen, die 1945 ihre Heimat in den Ostgebieten verlassen mussten. Tabea, 16 Jahre alt, formuliert ihre Ziele sehr grundsätzlich.
Dafür, dass es eine bessere Gesellschaft gibt, dafür, dass auch Leute, die eine andere Hautfarbe haben als wir vielleicht, auch ein gutes Leben haben und gleichwertig sind.
Kampf gegen Rassismus, Solidarität mit Flüchtlingen und mit den Menschen auf der Südhalbkugel, darum geht es den meisten, auch der 52-jährigen Anja.
Ich denke an Menschen in Asien, also Indien oder Pakistan, Bangladesch, aber ich denke auch an Menschen in Kenia oder Togo oder Mosambik, die auch gerade zum Teil Naturkatastrophen haben, mit denen sie dealen müssen oder hatten und, glaube ich, weniger Ressourcen haben als wir und wo aber hier nicht viele Leute drüber reden.
Für den Klimaschutz, runter mit der Kohle.
Am lautesten machen die Fridays for Future-Aktivisten auf sich aufmerksam. Klaus Pons, 66, hat sich in eine Gruppe von Schülerinnen gemischt.
Jetzt ist es ganz wichtig, denke ich, nach dem Lockdown, wo langsam wieder alles hochfährt, dass wir deutlich machen und auch jetzt die Richtung wechseln können. Also deswegen ist der Moment jetzt auch so wichtig, denke ich.
Vor der russischen Botschaft in Mitte steht eine Frau mit kurzem Haar und Regenbogenfahne.
Es gibt noch zu viele Personen und Leute, die homo- und transphob sind. Und auch unsere Rechte sind Menschenrechte und wir haben einen Rollback. Deshalb stehe ich gerade hier auch vor Russland.
Jede und jeder fordert an diesem Nachmittag ihre und seine Gerechtigkeit. Manche verzichten auf politische Parolen und sorgen mit Gesängen aus dem Lautsprecher für Stimmung.
Sebastian Engelbrecht berichtete aus Berlin, wo tausende Menschen für eine gerechtere Welt und gegen Diskriminierung auf die Straße gingen. Vor Diskriminierung durch den Staat, also etwa durch die Polizei, da schützt uns das Grundgesetz. Dort wird nämlich die staatliche Gewalt dazu angehalten, sicherzustellen, dass niemand, zum Beispiel wegen seiner Abstammung, seiner Religion oder seiner Rasse, benachteiligt oder bevorzugt werden darf. Doch Rassen, die gibt es nicht bei Menschen. Was also hat dieser Begriff in unserer Verfassung zu suchen? Ist er noch zeitgemäß? Kann man ihn missverstehen? Die politische Diskussion darüber ist jedenfalls eröffnet. Theo Geers stellt die Argumente vor.
Für den einen ist es reine Symbolpolitik, verbunden mit der Frage, ob die uns in der Sache weiterbringt. So formuliert es der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Matthias Mittelberg. Seine Fraktionskollegin von der CSU, Andrea Lindholz, spricht von einer hilflosen Scheindebatte. Und auch der stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Thorsten Frey, warnt, im Kampf gegen Rassismus werde uns die sprachliche Überarbeitung des Grundgesetzes nicht voranbringen. Eine Aktualisierung ist nicht notwendig. Alle drei Politiker äußern sich heute in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ginge es nach ihnen, dann muss der Begriff der Rasse aus Artikel 3 des Grundgesetzes nicht gestrichen werden. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. So lautet der Satz, den SPD, Grüne, Linke und FDP ändern wollen, eben weil der Begriff der Rasse nicht mehr zeitgemäß ist. Karamba Diaby, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Halle und im Senegal geboren, brachte diese Position in dieser Woche so auf den Punkt.
Der Begriff Rasse bedeutet, dass man Menschen in unterschiedlichen Rassen versucht aufzuteilen. Das gibt bei Tieren und woanders. Aber für Menschen ist nach Meinung von vielen Wissenschaftlern gibt es nur eine Rasse. Insofern die Verwendung von Rasse im Grundgesetz, wenn es um Diskriminierung geht, finde ich, ist nicht mehr zeitgemäß. Und deshalb sollte das geändert werden.
Dafür gibt es sogar schon konkrete Vorschläge. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen oder rassistisch benachteiligt oder bevorzugt werden. So schlagen es die Grünen vor. Kanzlerin Merkel will sich offenkundig derzeit noch nicht festlegen, beobachtet lieber die Debatte, so ihr Sprecher Steffen Seibert, auch mit Blick darauf, dass der Begriff der Rasse auch deshalb 1949 ins Grundgesetz kam, weil seine Verfasser damals unter dem Schock der millionenfachen Ermordung von Juden standen.
Jetzt gibt es eine gesellschaftliche, auch eine parteipolitische Debatte, 71 Jahre später, die ist wichtig und auf beiden Seiten dieser Debatte kommen nachdenkenswerte Argumente. Aber da gibt es mancherlei zu bedenken. Der historische Zusammenhang, die Tatsache, dass mit Streichen oder Nichtstreichen eines Begriffes das Problem vielleicht noch nicht gelöst ist. Die Bundeskanzlerin ist offen für eine solche Debatte. Was man von beiden Seiten hört, macht durchaus nachdenklich.
Offenkundig wird, was Sozialdemokraten, Linken, Grünen und Liberalen wichtig ist, die Streichung des Begriffs Rasse ist vielen in der Union nicht so wichtig. Ich engagiere mich lieber, um Rassismus entgegenzutreten, als mich um solchen Theoriekram zu kümmern, sagt etwa Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, CDU. Wie viel es da zu tun gibt, kann Günther im Berliner Tagesspiegel nachlesen. Dort berichtet Aminata Touré über ihre Erfahrungen mit Erniedrigungen, Schikane und der Ignoranz der Gesellschaft. Touré ist Vizepräsidentin des Schleswig-Holsteinischen Landtags. Ihre Eltern stammen aus Mali, sie selbst wurde in Neumünster geboren. Deutschland ist kein rassismusfreies Land, sagt Touré. Wir haben ein ernsthaftes Problem und daran müssen wir arbeiten.
Zur Diskussion über den Begriff Rassismus im Grundgesetz, Theo Geers. Wir haben bereits eben über die Demonstration in Berlin und in anderen deutschen Städten berichtet. Da ging es ja unter anderem gegen rassistische Gewalt und seit der schwarze George Floyd in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet worden ist, da gehen Menschen auf der ganzen Welt gegen Rassismus und für die Rechte von Minderheiten auf die Straße. Unter dem Motto Black Lives Matter, schwarze Leben zählen. Polizeigewalt gegen Schwarze ist in den USA allerdings ein altes Phänomen. Und es gibt wieder ein neues Beispiel, dieses Mal aus Atlanta. Katrin Brandt berichtet.
Die Demonstranten in den USA müssen ihren Sprechchören einen neuen Namen hinzufügen. Rayshard Brooks, 27 Jahre alt, in der Nacht vom 12. Juni in Atlanta von einem Polizisten erschossen. Und wieder dokumentieren Videofilme das Geschehen. Brooks war am Freitagabend in der Warteschlange vor einem Fastfood-Restaurant eingeschlafen, offenbar angetrunken, wie ein Alkoholtest später ergab. Weil er mit seinem Wagen die Zufahrt blockierte, wurde die Polizei gerufen. Auf den Videos ist zu sehen, wie sich der zunächst ruhige Mann gegen seine Festnahme wehrt. Er nimmt einem der Polizisten einen Gegenstand ab, offenbar einen Elektroschocker, und rennt dann weg, über eine Distanz von 6-7 Parkplätzen, so schildert es Ermittler Vic Reynolds vom Georgia Bureau of Investigations. Brooks dreht sich dann im Laufen kurz zu den Polizisten um und scheint auf sie zu zielen.
At that point, the Atlanta officer reaches down and retrieves.
An dieser Stelle zieht der Polizist aus Atlanta seine Waffe aus dem Holster, schießt, trifft Brooks und er geht zu Boden. Brooks, ein vierfacher Familienvater, stirbt später im Krankenhaus.
It didn't need to happen.
Das hätte nicht passieren müssen, glaubt L. Chris Stewart, der Anwalt der Familie. Ja, Brooks sei weggelaufen und habe den Elektroschocker gehabt, aber laut Gesetz sei ein Taser keine tödliche Waffe, so Stewart. Warum also sei Brooks dann erschossen worden? Und überhaupt?
Why not talk to him as a human being and say, hey buddy, maybe you had too much to drink. Leave your car here, take Uber.
Warum habe die Polizei mit ihm nicht wie mit einem Menschen gesprochen, nach dem Motto, Kumpel, du hast zu viel getrunken, lass dein Auto stehen, nimm ein Uber, fragte der Anwalt bei CNN. Auch Atlantas Bürgermeisterin Keisha Lance Bottoms kam zu einer ähnlichen Einschätzung. Sie glaube nicht, dass in diesem Fall der Einsatz tödlicher Gewalt gerechtfertigt gewesen sei, sagte sie am Samstag in einer Pressekonferenz. Atlantas Polizeichefin trat am selben Tag noch zurück. Später wurde einer der beteiligten Polizisten entlassen, der andere vom Dienst suspendiert. In der Stadt selbst versammelten sich in der Nacht Hunderte von Demonstranten. Sie blockierten eine Autobahn und steckten das Fastfood-Restaurant in Brand, vor dem Rayshard Brooks niedergeschossen worden war. Etwa 40 Menschen wurden festgenommen.
Katrin Brandt berichtete. Heute Nacht, da fallen in Europa die meisten Grenzen und wir können wieder hin und her reisen. Natürlich mit Maske und mit Abstand. In Deutschland und in den Ländern um uns herum sind viele Anti-Pandemie-Maßnahmen bereits wieder abgeschafft worden. Man könnte meinen, das Leben im Land sei wieder fast auf dem alten Niveau. Die Lockerungen bringen zwar möglicherweise die Wirtschaft wieder in Schwung, der Shutdown kostet allerdings auch viel Geld. Die Bundesregierung hat entsprechend finanziell vorgesorgt. Und so will es auch der französische Präsident machen. Emmanuel Macron kündigte am Abend umfangreiche Lockerungen an und ein milliardenschweres Konjunkturprogramm. Aus Paris, Marcel Wagner.
Kaum auf Sendung verkündete Emmanuel Macron, ab morgen werden alle Regionen in die sogenannte grüne Zone übergehen. Überall wird die Arbeit viel stärker wieder aufgenommen werden und die Cafés und Restaurants in der Region Paris öffnen wieder. Denn, so der Präsident, wir müssen unsere Wirtschaft vollständig wieder in Fahrt bringen. Am Ende glich die 20-minütige Rede Macrons über weite Strecken einem flammenden Appell an seine Landsleute, sich hinter ihm, dem Präsidenten, zu vereinen, die Ärmel hochzukrempeln und der Krise entgegenzutreten. In den vergangenen Wochen ist der Präsident innenpolitisch schwer unter Beschuss geraten. Die Opferzahlen in Frankreich waren in der Covid-Krise extrem hoch, der Lockdown besonders streng, der Wirtschaftseinbruch droht mit geschätzten 11,4% der heftigste in der ganzen EU zu werden, die Staatsschulden zu explodieren. Viele Französinnen und Franzosen, auch viele Kommentatoren, sehen die Regierung und den Präsidenten selbst dafür stark in der Verantwortung. Ich will, dass wir alle Schlüsse aus dem ziehen, was wir erlebt haben. Unsere Stärken werden wir stärken, unsere Schwächen werden wir schnell und stark korrigieren, versprach Macron. Die Regierung solle etwa mehr Freiheit und Verantwortung von Paris aus an die Regionen abtreten. Frankreich werde daran arbeiten, in verschiedenen Bereichen souveräner zu werden, bestimmte Wirtschaftszweige notfalls zurückzuholen. Wir müssen neue Arbeitsplätze schaffen, indem wir in unsere technologische, digitale, industrielle und landwirtschaftliche Unabhängigkeit investieren. Anders als bei seinen letzten Reden bekannte sich Macron diesmal wieder ausdrücklich zu Europa und lobte besonders die Zusammenarbeit mit Deutschland. Der deutsch-französische Plan rund um eine gemeinsame Verschuldung und einen Investitionsplan, um die Wirtschaft des Kontinents wiederzubeleben, ist eine historische Wende.
Historik.
Der französische Präsident Macron gibt zahlreiche Corona-Lockerungen und weitere Reformen bekannt. Soweit Marcel Wagner. Ja, heute Nacht, da beginnt eine neue Phase in der Bekämpfung der Corona-Pandemie. In Europa sind ab 0 Uhr dann wieder fast alle Grenzen offen. Die Ansteckungsgefahr durch grenzüberschreitenden Verkehr wird also als gering erachtet. Allerdings verlängerte das Auswärtige Amt die Reisewarnung für die anderen Länder noch einmal. Was geht und was nicht? Isabel Reifenrath berichtet.
An Flughäfen auf der ganzen Welt zeigten die Anzeigetafeln plötzlich cancelled, cancelled, cancelled an. Wo sonst zig Flüge angezeigt wurden, gab es keine mehr. Nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie entschieden sich viele Staaten, ihre Grenzen dicht zu machen. Und deshalb musste auch die Bundesregierung vor Reisen ins Ausland warnen.
Bitte bleiben Sie zu Hause. Das hilft Ihnen und anderen. Diese Reisewarnung für touristische Reisen gilt weltweit.
Bundesaußenminister Heiko Maas stand dann vor der Aufgabe, tausende gestrandete Urlauber wieder nach Hause zu holen. Beliebte Urlaubsziele wie die Dominikanische Republik, Ägypten, Marokko wurden zuerst mit gecharterten Flugzeugen angeflogen. Nach und nach wurde klar, dass Deutsche auf der ganzen Welt festsaßen. Selbst aus Nepal und Paraguay wurden Urlauber geholt. Mit Neuseeland musste lange verhandelt werden. In Marokko sitzen bis heute Camper fest. Insgesamt wurden 240.000 Reisende zurückgeholt.
Das ist eine einmalige Aktion und auch eine einmalige Leistung.
Nun wird die weltweite Reisewarnung aufgehoben. Innerhalb der EU und des Schengen-Raumes soll das Reisen wieder ermöglicht werden. Vorausgesetzt, die Länder öffnen ihre Grenzen und halten nicht weiter an den Quarantänemaßnahmen fest. Für jedes einzelne Land wird es nun einen Reisehinweis geben.
Wir werden zu jedem Land die besten verfügbaren Informationen in unseren Reisehinweisen zur Verfügung stellen, damit Reisende sich für eine Reise entscheiden können oder eben auch dagegen.
Laut Maas trägt die Verantwortung für eine Reise jeder selbst. Die Reisehinweise sollen täglich aktualisiert werden. Sollten die Infektionszahlen in einem Land wieder steigen, können aus den Reisehinweisen auch wieder Reisewarnungen werden. Die Reiseveranstalter hoffen, dass wieder Reisen gebucht werden. Italien, Kroatien und Griechenland hoffen auf das Sommergeschäft.
Der Betrieb in Hotels und Restaurants läuft wieder an. Und vielerorts ist es auch gelungen, die Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen. Und dieser positiven Entwicklung tragen wir mit dieser Entscheidung Rechnung.
Über gemeinsame Sicherheitsstandards konnten sich die EU-Außenminister aber bis jetzt nicht einigen. Unklar ist, wo Urlauber gegebenenfalls in Quarantäne gehen müssen, ob man in jeder europäischen Strandbar Maske tragen und Abstand halten muss. Sicher ist nur, dass die Bundesregierung niemanden nochmal zurückholen wird. Maas wird nicht müde, das zu betonen. Damit schickt die Bundesregierung jeden auf eigene Gefahr in den Sommerurlaub.
Genießen Sie Ihren Sommerurlaub, aber genießen Sie ihn mit Vorsicht und genießen Sie ihn in Verantwortung. Auch im Sommerurlaub wollen wir es dem Virus so schwer wie möglich machen, sich eben nicht wieder auszubreiten in Deutschland und in Europa.
Bundesaußenminister Maas im Beitrag von Isabel Reifenrath. Die Reisewarnungen sind also zumindest für fast alle europäischen Länder aufgehoben worden. Doch das SARS-CoV-2-Virus ist natürlich noch immer da. Und so werden wir uns vorerst an Abstand, Händewaschen und Masken tragen gewöhnen müssen. Und ab Dienstag, da kommt vermutlich noch ein weiterer Helfer dazu, die Corona-Warn-App. Lothar Lenz.
Seit Wochen wird sie angekündigt, nun ist sie offenbar anwendungsreif. Die Warn-App gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Wie die dpa berichtet, wollen Gesundheitsminister Jens Spahn, Innenminister Horst Seehofer und ein Vertreter des Entwicklerunternehmens T-Systems die App am Dienstag in Berlin gemeinsam freischalten. Das Aufspielen der App auf das Smartphone ist freiwillig. Über Bluetooth stellt das Handy fest, ob sich andere Smartphone-Benutzer mit der App in unmittelbarer Nähe aufhalten. Infiziert sich ein Handybesitzer mit dem Coronavirus, dann kann er nachträglich seine Kontaktpersonen feststellen lassen. Die Daten für die Rückverfolgung werden dabei dezentral gespeichert. Der Ort der Begegnung wird nicht erfasst. Die App lässt sich auch abschalten oder ganz vom Handy löschen. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sagte, die Anti-Corona-App mache einen so wörtlich soliden Eindruck. Damit die Menschen die App akzeptierten und benutzten, müsse die Datenspeicherung von Anfang an transparent sein, sagte Kelber der Saarbrücker Zeitung.
In China, da war ja das neuartige Coronavirus zuerst aufgetreten und es ist noch gar nicht lange her, da sah es so aus, als ob das Land quasi Corona-frei wäre. Das aber war ein Trugschluss. In Peking gibt es wieder einen Ausbruch. Steffen Wurzel berichtet.
Den Xinfadi-Großmarkt im Süden Pekings haben die Behörden inzwischen abgesperrt. Auf dem riesigen Gelände mit zahlreichen Hallen und Freiflächen soll der neue Coronavirus-Ausbruch seinen Ursprung haben. Die staatlichen Medien berichten heute ausführlich darüber, dass die Versorgung der Hauptstadt mit Obst, Gemüse und anderen Lebensmitteln auf jeden Fall sichergestellt sei. Der Xinfadi-Markt ist normalerweise der wichtigste Umschlagpunkt für Lebensmittel in Peking. Mein Lastwagen war voll beladen mit Gemüse für Peking, sagt dieser LKW-Fahrer im staatlichen Sender CCTV. Wir standen vor dem Xinfadi-Markt im Stau, kamen nicht aufs Gelände und wussten erst gar nicht, was los ist. Man hat uns dann zu diesem Ausweichgelände geschickt, uns die Lage erklärt und jetzt können wir die Ware hier verkaufen. Das lief alles sehr gut. Mit Berichten wie diesem will die Pekinger Stadtverwaltung zusätzliche Aufregung vermeiden. Die Versorgung der mehr als 20 Millionen EinwohnerInnen Pekings sei sichergestellt. Diese Nachricht soll offenkundig vermittelt werden. Tatsächlich haben die landesweit fast 60 bestätigten Neuinfektionen mit dem Coronavirus gestern für große Aufregung gesorgt in China, vor allem in Peking. Denn allein in der Hauptstadt wurden 36 Neuinfektionen nachgewiesen. Das ist insofern bemerkenswert, weil seit rund 2 Monaten die Zahl der täglichen neuen Corona-Fälle in China immer im einstelligen Bereich lag. Entsprechend schien das Schlimmste überstanden. Die Coronavirus-Krise spielt schon seit einigen Wochen kaum noch eine Rolle im Leben der meisten Chinesinnen und Chinesen. Was außerdem aufhorchen lässt, bei den meisten neuen Fällen handelt es sich nicht um sogenannte importierte Fälle, also um aus dem Ausland zurückgekehrte infizierte Chinesinnen und Chinesen. Um weitere mögliche Fälle aufzuspüren, sollen nun tausende Menschen, die zuletzt auf dem Marktgelände waren, getestet werden.
Steffen Wurzel berichtete. Und um 11:45 noch ein Blick in die Kommentare der Tageszeitungen von morgen.
Ein Thema in den Kommentaren ist die Corona-Warn-App, die in den nächsten Tagen vorgestellt werden soll. Die Hannoversche Allgemeine Zeitung äußert sich skeptisch. Funktioniert die App, kann sie dabei helfen, dass sich das Leben weiter der Normalität nähert, nach der sich so viele Menschen sehnen. Sie ersetzt zwar nicht die Notwendigkeit, Abstandsregeln und Maskenpflicht einzuhalten, aber sie reduziert erheblich das Risiko, dass die Pandemie wieder unkontrollierbar wird. Die App kommt spät, aber sie kommt, lobt die Volksstimme aus Magdeburg. Wenn sie viele nutzen, ist sie eines von vielen Mitteln, um Infektionsketten zu erkennen und zu unterbrechen. Wichtig ist es darüber hinaus nun endlich auch mehr Schulen und Kitas zu testen. Denn gerade Kinder und Jugendliche zeigen oft keine oder nur wenige Symptome und können daher leicht andere anstecken. Sobald ein Fall auftritt, gehören alle Kinder und Lehrer getestet. Skeptisch gegenüber der neuen Corona-App zeigt sich die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ob eine Warnung ernst genommen wird und wenn ja, wann die Gesundheitsämter davon erfahren, weiß niemand. Umständlich ist auch die Identifizierung der Infizierten. Die aufwendige telefonische Detektivarbeit der Ämter wird jedenfalls nicht sonderlich entlastet. Die Frankenpost aus Hof schreibt: Dem Misstrauen der Menschen in Deutschland können vor allem die Bundesländer bei der Einführung der Corona-App begegnen. In ihren Parlamenten sind jene Kommissionen verankert, die Abhörmaßnahmen von Polizei und Verfassungsschutz kontrollieren. Diese Gremien könnten auch in regelmäßigen Abständen den Umgang mit den Daten der Tracing-App kontrollieren und die Parlamente und damit den Bürger informieren. Nun in die USA. Dort ist am Freitagabend erneut ein Afroamerikaner durch Polizeigewalt getötet worden. Offensichtlich hätten die USA ein Polizeiproblem, meint die Süddeutsche Zeitung. Sehr viele Polizeibeamte in den USA sehen sich weniger als Freunde und Helfer der Bürger, die sie beschützen und denen sie dienen sollen. Sie sehen sich, wie zur Zeit des Wilden Westens, als the law, als das Gesetz. Und manche sehen sich auch als Soldaten, die einen Krieg gegen Kriminalität oder Drogen führen, aber de facto die eigene Bevölkerung bekämpfen. In der Heilbronner Stimme heißt es: Trotzdem könnten die Unruhen diesmal einen strukturellen Wandel einleiten, weil sie deutlich mehr sind als ein nächtlicher Straßenkampf. Der Protest ist auch außerhalb der USA zu einer Bewegung aller gesellschaftlichen Gruppen geworden. Ihre friedlichen Demonstrationen machen Hoffnung, dass Martin Luther Kings Traum mehr als 50 Jahre nach seiner Ermordung doch noch wahr werden könnte.
Die Presseschau am Sonntagabend, präsentiert von Christoph Wittelsbürger und heute zusammengestellt von Ingrid Ramm. Das war der Tag im Deutschlandfunk mit Jochen Fischer. Kommen Sie gut durch die Nacht.